Aus guten Gründen wird normalerweise nicht über Suizidversuche berichtet, aber vor kurzem hat es jemand getan, nämlich Wolfgang Grupp, langjähriger und ehemaliger Chef der Trigema-Gruppe.
Für seinen Brief an die Öffentlichkeit gebührt ihm sehr großer Respekt. Wir möchten hier darüber sprechen, über das, was seine Tat ausgelöst hat und wie wir davon erfahren haben, nämlich über die Medien. Und wir sprechen über die Krankheit und über Angehörige, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, die oft unsicher sind. In dieser Folge der Nahbetrachtung mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Bouchard.
Und natürlich auch Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Wir haben einige Tage intensiv darüber nachgedacht, ob wir diese Folge der Nahbetrachtung tatsächlich machen wollen oder nicht. Wir haben uns Zeit gelassen, an dieser Folge zu arbeiten, haben viele Unterlagen gelesen. Und es geht auch um ein sensibles Thema, nämlich um den Suizidversuch von Wolfgang Grupp, einem Unternehmer, der für viele Menschen in Deutschland immer noch als moralische Instanz der deutschen Wirtschaft gilt. Und wir haben uns dazu entschieden, diese Folge zu machen. Ja, wir sprechen darüber und zwar ganz bewusst.
Ganz bewusst, weil jemand wie Wolfgang Grupp öffentlich macht, dass er sein Leben beenden wollte. Das ist keine Randnotiz. Es ist ein gesellschaftlich relevantes Ereignis. Und ein Tabubruch im besten Sinne. Grupp spricht über seine Altersdepression, darüber, sich nicht mehr gebraucht zu fühlen. Und das macht er mit einer Klarheit, die geradezu entwaffnend ist.
Ja, wir machen das auch ganz bewusst, weil wir glauben und davon überzeugt sind, dass Schweigen hier absolut falsch wäre. Wir alle erleben Menschen, die funktionieren in unserem Umfeld, die nach außen stabil wirken und doch innerlich kämpfen. Und genau das passiert auch viel zu oft im Verborgenen und bleibt im Verborgenen, bis es dann sozusagen zur Eskalation kommt. Wenn jemand diesen Kampf sichtbar macht, dann dürfen wir natürlich auch nicht wegschauen, dann müssen wir sprechen, dann sind wir in der Verantwortung und zwar respektvoll und auch klar.
Und auch ganz bewusst, weil wir beide ja in der Nahbetrachtung aus unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Ereignis schauen. Wir halten diesen Dialog für notwendig. Wir haben die Nachricht in unterschiedlichen Lebenssituationen erreicht und wir haben direkt natürlich auch darüber gesprochen und unsere Sichtweisen ausgetauscht. Und Tom bringt den Blick aus der Welt der Führung ein, der Außenwirkung, der Verantwortung gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ja, und wir schauen natürlich auch auf die Rolle der Medien in dieser Folge. Und Maria-Christina bringt natürlich als Diplompsychologin auch Blick auf das Innenleben, auf seelische Belastungen, auf das Unsichtbare und auch auf das, was die Umgebung von jemandem, der unter Depressionen leidet, leisten kann. Und beide Sichtweisen gehören unserer Ansicht nach in diese Folge der Nahbetrachtung, denn beide sind auch Teil der Wahrheit.
Wir machen diese Folge, weil sie wichtig ist, weil sie zeigt, wie nah Stärke und Verletzlichkeit oft beieinander sind und weil sie hoffentlich Menschen ermutigt, hinzuschauen, bei sich und bei anderen.
Genau, Maria-Christina, Freunde und Angehörigen von Depressionserkrankten geht es extrem schlecht. Warum ist das so?
Wir unterschätzen oft den Unterschied zwischen physischen und psychischen Erkrankungen. Körperliche Erkrankungen sind etwas, womit wir umgehen können, weil man oft was tun kann, weil es Hilfestellungen gibt im Alltag, weil man Menschen bei Therapien begleiten kann und anderes. Und psychische Erkrankungen und gerade besonders die Depression zeichnen sich dadurch aus, dass das Umfeld total hilflos ist. Also die nicht wissen, wie sollen sie richtig reagieren, wie kann man falsch reagieren und auch das Gefühl haben, das, was sie selber beitragen können, also sei es Aktivierung, freundliche Ansprache, Begleitung, überhaupt nichts bringt für den Verlauf der Erkrankung. Und diese Hilflosigkeit und diese extreme Unsicherheit ist eine unglaubliche Belastungssituation zu dem, was die Krankheit schon selber mit sich bringt.
Warum fällt es denn vielen Menschen so schwer zu akzeptieren, dass man beispielsweise auch im Alter noch psychisch krank werden kann, wenn man doch mehr oder weniger sein Leben vor Erfolg und strotzender Gesundheit verbracht hat?
Das, ein fehlerhafter Zusammenhang wird da angenommen. Man denkt immer, wenn es jemandem äußerlich gut geht, im Sinne von stabile Gesundheit, wirtschaftlich stabile Situation, nette Familie um einen rum, dann muss doch alles gut sein. Und das ist das Tückische an der Depressionserkrankung, dass die objektiven Parameter im Leben für die Erkrankung überhaupt gar keine Rolle spielen. Es kann jeden erwischen. Jeder kann an Depressionen erkranken und auch in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und gerade die Altersdepression tritt oft auch aus, weil da ja doch mal eine große Veränderung stattfindet. Austritt aus dem Berufsleben, dann auch die Veränderung im sozialen Umfeld. Ne? Geschwister sterben möglicherweise, man verliert Freundinnen und Freunde. Das sind Sachen, die noch mal zusätzlich Belastungssituationen auslösen können. Dazu kommt natürlich auch die körperliche Veränderung. Also jemand mit 80 ist nicht mehr so fit wie jemand mit 30 oder 40. Und das alles zusammen kann, muss aber nicht, auch so depressive Tendenzen verstärken. Also es gibt keinen eindeutigen Hebel, weil wir nämlich ja auch ganz oft sehen, dass Menschen, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, die physisch sehr stark erkrankt sind, die kein soziales Umfeld haben, was besonders gut funktioniert oder sie vielleicht noch besonders fordert, eben nicht erkranken. Also es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen schwierige Lebenssituation und jemand kriegt Depression. Umgekehrt schützt aber auch ein besonders positives Umfeld auch nicht davor.
Aber jetzt schauen wir uns mal den Fall von Wolfgang Grupp etwas genauer an. Also er hat vor 2 Jahren, wie man sich das halt so vorstellt, der Patriarch übergibt sein Unternehmen an die nachfolgende Generation, die Kinder haben übernommen. Das ist ja keine Situation, die von jetzt auf gleich einfach so passiert und am Ende ist man geschockt, was man da entsprechend vorfindet, sondern das ist ja eine Situation, auf die man sich ja teilweise auch über Jahre entsprechend vorbereitet. Man holt die nächste Generation nach und nach ins Unternehmen rein. Es gibt sozusagen einen weichen Übergang. Wie kann es denn dann sein, dass dann nach 2 Jahren auf einmal dieser große Schock entsteht, nach dem Motto, ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben?
Also eine Depressionserkrankung kommt nicht über Nacht, denn dann wäre es keine, sondern vermutlich ein Trauma. Es gibt, also das ist das eine, es ist immer ein längerer Prozess und es gibt auch genug Leute, die aus dem Berufsleben ausscheiden und keine Altersdepression haben. Also das heißt, die Ursachen von Depressionserkrankungen sind weitgehend unbekannt oder auch ein Stück weit zufällig. Also außerhalb einer genetischen Komponente wissen wir darüber nicht besonders viel und ich befürchte auch, das wird auch so bleiben. Gerade, das ist jetzt das Reich der Vermutung, gerade für jemanden, für den das Berufsleben ein sehr, sehr wesentlicher Teil seiner persönlichen Identität war. Für den ist das ein riesengroßer Schock. Das ist nicht wie bei jemandem, der vielleicht ohnehin schon keine große Lust mehr hatte. Ach, da gibt es Veränderungen im Unternehmen. Ich bin froh, dass ich in 1 bis 5 Jahren da nicht mehr bin. Da haben wir eine ganz, ganz andere Situation. Vielleicht hat er das auch unterschätzt, wie viel ihm das bedeutet, nicht mehr an maßgeblicher Stelle dort aktiv zu sein, vielleicht auch in der Öffentlichkeit nicht mehr so gefragt zu sein. Das ist jetzt aber wirklich das Reich der Vermutung. Also da müssen wir gebotene Vorsicht einsetzen. Aber dass es sich um eine absolut schwierige Situation in seinem Leben handelt, vielleicht ist es einfach unterschätzt worden.
Das ist der Punkt. Ich möchte das jetzt mal ausdrücklich in diesem Podcast loslösen von der Person und der Familie Wolfgang Grupp. Aber wenn ein älterer Mensch sagt, ich habe das Gefühl, ich werde nicht mehr gebraucht. Das ist doch etwas, wo man sich als Angehöriger oder als Freund, Freundeskreis sofort fragen muss, was haben wir falsch gemacht, dass wir jemandem nicht mehr das Gefühl geben konnten, du bist noch etwas wert. Und schließt ihn sozusagen aus dem Leben aus dem gesellschaftlichen Leben.
Also das Umfeld ist nicht verantwortlich für eine Depressionserkrankung. Also natürlich ist ein gutes Verhältnis zu seinem Umfeld wichtig, aber die Depressionserkrankung entsteht nicht, wenn man von anderen schlecht behandelt wird. Deswegen, das habe ich auch oft in der Beratung als Frage von Angehörigen, wo ist unsere Schuld, wo ist unsere Verantwortung, was haben wir falsch gemacht? Die Antwort ist nichts. Sie haben vielleicht vieles falsch gemacht im Umgang, aber es hat nichts mit der Altersdepression zu tun. Und das nagt natürlich fürchterlich an Angehörigen. Gerade auch der Satz, ich fühle mich nicht mehr gebraucht, da wird das, auch wenn er in dem Brief seine Familie sehr lobend erwähnt, ist es erstmal ein Schlag ins Gesicht. Also das ist extrem schwierig.
Und auf diesen Brief gehen wir gleich nochmal ein, wenn wir uns die Rolle der Medien etwas genauer anschauen. Kurz in Zwischeninformation, weil du es gerade angesprochen hast, Wolfgang Grupp hat sich gegenüber der Bild-Zeitung an die Öffentlichkeit gewandt und hat dort einen sehr persönlichen Brief verbreiten lassen. Diese Rolle gehen wir gleich nochmal an. Ich wollte es nur kurz einschieben, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir da später nochmal drauf eingehen werden.
Genau, vielleicht ganz kurz noch zu dem Symptom der Depression. Das ist das Tückische an der Depression, das, was ich vorhin auch mit der Belastung für die Angehörigen meinte. man muss gegen seine Intuition ankämpfen. Weil wenn normalerweise würde ja, wenn mir jemand sagt, du wirst nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr gebraucht, ich fühle mich nicht wohl in meiner Umgebung, dann würde ich sagen, würde ich mich abgrenzen und sagen, nein, da trifft mich ein Vorwurf, der völlig unzutreffend ist. Und das ist die höfliche Formulierung in der Familie, würde man das sicherlich deutlicher sagen. Und diesen Zwiespalt von Angehörigen und Freunden, die sich auf der einen Seite bemühen und auf der anderen Seite die Ablehnung und die Abgrenzung spüren, weil ja gerade dieses Abgrenzen und Zurückziehen ja ein wichtiges Symptom ist, das ist eigentlich psychisch kaum auszuhalten.
Ja, aber die Frage ist natürlich dann, wie kann man es dann doch aushalten? Weil man muss ja gemeinsam durch diese Situation durch. Das ist ja etwas, was sich über Jahre, manchmal auch Jahrzehnte hinzieht. Also oder kriegt man es überhaupt jemals wieder weg? Oder bleibt das sozusagen ein Leben lang, wenn man einmal diese Veranlagung oder diese Erkrankung hat?
Es gibt alle Varianten. Also es gibt depressive Episoden, die sehr kurz sind und auch nicht zurückkehren. Es gibt jahrzehntelange Erkrankungen. Also es gibt alles. Man kann auch... Natürlich sind sehr lange Erkrankungen auch ein sehr starkes Zeichen dafür, dass sie lang anhalten. Also wer schon mehrere Jahre an Depressionen leidet und unter sehr starken Depressionen leidet und vielleicht auch mit stationären Aufenthalten, da ist die Prognose natürlich schlechter als bei jemandem, der mal eine oder zwei depressive Episoden erlebt hat. Zu den Angehörigen, in der Angehörigenberatung, ganz, ganz wieder auch bei Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, je nachdem, wie nah man an jemandem dran ist, man muss sich auch selber ganz wichtig nehmen. Ja, also das eigene, ich kann jemandem anderen nicht helfen, wenn es mir selber schlecht geht und ich nur noch grüble darüber, wie jetzt diese Situation ist und wie schwierig das ist. Und je näher man dran ist, desto gefährlicher. Das heißt, das eigene Wohlbefinden muss erstmal wieder nach vorne gestellt werden. Also es ist sehr schwierig, seelisch gesund aus so einer auch sehr lang anhaltenden Betreuungssituation rauszukommen. Es ist aber möglich. Und das Erste, was Angehörige dann ein Stück weit entwickeln müssen, ist Egoismus. Zu sagen, hier, ich kann nur jemandem helfen, wenn es mir selber gut geht. Das hat auch was mit gelegentlicher räumlicher Trennung zu tun. Das hat auch was mit Abgrenzung zu tun. Das hat auch was damit zu tun, ich kann das jetzt einfach nicht mehr so, wie schlecht du alles redest, was wir hier alles aufgebaut haben oder ist so. Das gehört durchaus dazu.
Ist das sowas wie, wie man das so im Erste-Hilfe-Kurs lernt, wenn es an einen Verkehrsunfall geht, dass man sagt, immer auch erst an die Eigensicherung denken?
Also vielleicht nicht als Erstes, aber zumindest als Zweites, gerade also wenn man in der Notfallsituation, sollte man dann auch natürlich an den anderen denken, gerade in der psychischen Ausnahmesituation. Wir kommen sicherlich auch gleich noch zu den Sachen, die man leider falsch machen kann, aus Laiensicht. Aber wenn man weiß, ich bin jetzt in dieser Situation, ich bin ein Angehöriger, ich bin nah dran, ich möchte auch nah dran sein, dann muss der Egoismus greifen und sagen, was kann ich für mich tun, damit ich da gut durchkomme. Und ganz wichtig ist, wir haben in der Regel kein Gefühl für die eigene psychische Belastung. Also wenn man physische Belastungen, viel Sport, jemandem im Umzug helfen, Keller ausräumen, jeder weiß genau, wie viel kann ich mir zumuten und bei mich K.O. Jeder. Also es gibt kaum Leute, die da völlig falsch agieren. Ja. In der psychischen Situation denkt man sich, ach, da fahre ich mal einen Tag hin und ich kümmere mich. Oder ich bin ein paar Stunden mit der Person zusammen. Wir unterschätzen komplett, wie völlig alle ausgelaugt, genervt, frustriert man nach einer psychisch aufregenden Betreuungssituation ist. Das wird komplett unterschätzt. Da denkt man, gut, da bin ich ja nur einen halben Tag und nachmittags kann ich zur Arbeit gehen. Hab ich ganz oft in der Beratung erlebt, es geht einfach nicht. Und das sind Sachen, die man auch als Angehöriger, Freund, Freundin wirklich lernen muss. Was kann ich überhaupt? Und was geht einfach nicht?
Da habe ich übrigens den Eindruck, dass Frauen da weiter sind als wir Männer. Und zwar, dass Frauen viel eher bereit sind, über psychische Belastung zu sprechen, über eine psychische Erkrankung zu sprechen. Wogegen viele Männer immer noch meinen, das ist ein Zeichen von Schwäche und sie werden dann im Beruf nicht mehr erfolgreich. Und ist das so? Machen die Männer es im Endeffekt dadurch nur noch schlimmer für sich selbst?
Also ob das müssen die klinischen Kollegen eher beantworten, ob die tatsächlich dann durch den Verlauf das Ganze schwieriger wird, das könnte ich jetzt nicht quantifizieren.
Aber was ist deine Erfahrung?
Männer kommen zu spät in die Beratung. Dann hat vielleicht auch das Umfeld so sehr gelitten schon mittlerweile, dass sich das Umfeld abgewandt hat, dass die Partnerschaft den Bach runtergegangen ist. Und man vielleicht sich auch Kinder nicht mehr melden, weil sie sagen, mit dem Papa kann man ja gar nicht mehr vernünftig reden. Also da ist eher im Umfeld schon sehr viel kaputt gegangen. Sie sie kommen tendenziell zu spät, wir können das belegen. Das sind die sogenannten Prävalenzraten, die sind ja bekannt, wie oft gehen Leute mit einer bestimmten Symptomatik zum Arzt. Wir haben einen Unterschied von 3-4 Prozentpunkten zwischen Männern und Frauen, was in dem Bereich schon relativ viel ist. Und wir haben bei den Suiziden, bei den vollendeten Suiziden, bringen sich 2 bis 3-mal so viele Männer um wie Frauen im Jahr. Auch stabil über eine sehr lange Zeit. Also es ist ein Riesenunterschied.
Liegt das an der Art der Erkrankung oder liegt es einfach daran, dass Männer sagen, ich bin in einer auswegsloseren Situation, in die ich mich reingebracht habe, als man das beispielsweise bei Frauen sagen könnte, die dann vielleicht auch eher und schneller Hilfe annehmen?
Also Frauen suchen deutlich schneller Hilfe und es wäre vielen Männern zu raten, dass sie das auch tun, denn ein verständnisvolles Umfeld oder eine Beratungssituation kann sehr viel, also gerade in dieser existenzbedrohenden Situation, sehr viel ausrichten. Also da sind Männer definitiv zu spät und du hast es ja auch gerade schon gesagt, wir vertreten ein Männerbild. Ich empfehle da immer mal die Werbung im Umfeld von Sportveranstaltungen sich mal anzugucken. Ich mache das sehr bewusst. Das Männerbild, was da gezeigt wird, also wenn es Sportarten gibt, wo vielleicht Männerteams erfolgreicher sind, ich will jetzt Fußball nicht erwähnen, aber wenn man sich da mal die Werbung anguckt im Umfeld von dieser Sportberichterstattung, vor allem auch die Werbung für schließen Sie noch ein Abo ab und demnächst kommt auch wieder ein großes Fußballereignis. Das Männerbild, was da vermittelt wird, ist ein extrem traditionelles. Größe, Stärke.
Ja, aber jetzt im Ernst, willst du das wirklich auf die Werbung jetzt schieben?
Nein, ich nehme das als Symptom. Die Werbung spiegelt nur einen gesellschaftlichen Trend wider. Werbung macht keinen neuen Mann und verändert auch nicht die Männer, ja? Also, sondern Marketing nimmt das auf, was in der Gesellschaft ist. Und wer sich das mal in einer sehr konzentrierten Form angucken möchte, dieses Gesellschaftsbild, dem empfehle ich diese Sendung.
Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was muss sich im medizinischen System oder muss sich überhaupt etwas im medizinischen System ändern, damit psychische Erkrankungen im Alltag nicht so schnell übersehen werden? Oder ist das eher ein gesellschaftliches Ding?
Also im medizinischen System haben wir eine krasse Unterversorgung im psychiatrischen Bereich, also einfach viel zu wenig. Und wir haben ein extrem schlechtes Notfallsystem. Wenn jetzt jemandem, was im Umfeld passiert, einen Unfall erleidet oder Angst hat, irgendwie einen Herzinfarkt zu haben, haben wir ein eingeführtes Rettungssystem in Deutschland, was auch sehr gut funktioniert. Wenn aber ein Angehöriger sagt, ich habe Angst um meinen Vater, Sohn, Schwester, wen auch immer, die Personen haben keine Chance. Es gibt keine, so gut wie keine Notfallmöglichkeiten, auch schon gar nicht für Angehörige, die sich Sorgen machen, jemanden irgendwo hinzubringen, angucken zu lassen. Es gibt also erstmal viel zu wenig, dann findet man sie nicht. Und dann werden aus diesem Bereich auch keine weiteren Behandlungsoptionen gemacht. Also ich habe ganz oft Angehörige da sitzen, die sich Sorgen gemacht haben über Kinder, Geschwister, wen auch immer im sozialen Umfeld. Und ich berate die im Ehrenamt, weil ich weiß, dass sie nirgendwo hin können.
Und das musst du mir jetzt erklären. Das heißt, du versuchst jetzt über das Ehrenamt, also freiwillige Tätigkeit, im Endeffekt Defizite im Gesundheitswesen auszugleichen oder wie?
Ja, das hat sich irgendwann mal durch Zufall ergeben, weil irgendwo gibt es ja immer einen, der weiß, dass man Psychologin ist und dann eine Frage stellt und da werde ich sicherlich auch...
Das müssen wir jetzt vielleicht auch für unsere Zuhörer auch ganz kurz klären. Du darfst das dann auch. Ne? Also du machst das jetzt nicht einfach so im Rahmen der Nachbarschaftshilfe nach dem Motto, ja, ich habe ja mal ein paar Semester studiert und weiß schon irgendwie, wie es geht, weil du könntest ja auch entsprechenden Schaden anrichten.
Ja, also erstmal, ich führe keine Therapien durch. Ja, das, was ich mache, ist, ich spreche mit Angehörigen, die in Not sind. Das darf glücklicherweise jeder. Ja, ich spreche auch mal mit Betroffenen, wenn das gewünscht ist oder wenn ich das für notwendig erachte, um zum Beispiel auch eine Gefährdungssituation einschätzen zu können. Weiter mache ich nichts. Den Rest muss.
Aber im Klinischen dürftest du in Kombination dürftest du aber schon therapieren.
Also ich dürfte in einem Krankenhaus arbeiten. Das tue ich im Moment nicht. Ich arbeite zwar auf einem Klinikgelände, aber in der Medizinerausbildung, aber ich dürfte das. Ja? Also vielleicht, um das mal einzugrenzen, ich bin nicht klinisch tätig mit eigener Praxis, ich therapiere keine Depressionserkrankten, das gehört nicht zu meinem Tätigkeitsfeld. Ich beschäftige, und das habe ich mir selbst ausgesucht, bin sehr stark in Lehre und Forschung tätig und, weil mir das wirklich am Herzen liegt, in der Beratung von Angehörigen und Betroffenen, die nicht im Gesundheitssystem aktuell aufgenommen werden aus den tausend verschiedenen Gründen.
Gut, jetzt hat man ja nicht als Angehöriger immer jemanden in der Familie, der irgendwas mit Psychologie studiert hat. Deshalb auch die Frage, wie können Angehörige helfen, ohne den Betreffenden zu bevormunden oder sich selber zu überfordern?
Also das, es fängt damit an, dass man das tut, was der Betroffene möchte. Und das kann halt manchmal völlig skurril sein, wie großen Abstand zu halten oder eben keinen Kontakt zu haben oder auch bei Sachen zuzuhören, wo es einem sehr schwer fällt, weil wiederholend Episoden aus der Vergangenheit erzählt werden, die dann auch natürlich melancholisch und belastend sind. Also das ist erstmal das Erste. Und das, was Laien oft falsch machen, ist, dass sie unwissentlich und unabsichtlich Belastungssituationen erhöhen. Wenn jemand in einer Belastungssituation ist, und eine Depression ist unbestritten eine, und kann bestimmte Sachen, ich sage, ich kann jetzt gerade nicht rausgehen, ich kann jetzt nicht mitgehen, ich kann jetzt nicht unter Leute, das fällt mir fürchterlich schwer, dann ist das manchmal schwer für andere nachzuvollziehen. Und dann wird die Belastung unwissentlich dadurch erhöht, indem man sagt, ja, du musst aber doch auch mal raus. Ja, komm, beweg dich doch mal. Ja, mach doch mal einen Spaziergang, dann geht's dir doch auch besser. Die Tipps sind erstmal grundsätzlich richtig, können in dem Moment nicht umgesetzt werden. Und das Tückische, was passiert, wenn es jemandem richtig schlecht geht und dann kommt noch einer und sagt, du musst aber jetzt was anders machen, was du eigentlich schon weißt, tut man noch eine Schippe drauf. Das ist
oder auch solche, wahrscheinlich solche Sachen wie, lach doch mal oder geh doch mal zum Comedy-Abend oder so. Ich denke, damit ist ja auch nicht getan. Ne?
Nein, also das Problem ist nur, es gibt bestimmte Sachen, die wirklich Schaden anrichten können. Und das zählt dazu. Also wenn Menschen in Belastungssituationen deutlich zu erkennen geben, bestimmte Sachen gerade nicht gut zu können, unabhängig davon, ob man das selber nachvollziehen kann oder richtig findet, erhöht man die Belastung, indem man sagt, ja, du musst aber ja doch jetzt mal, komm, das ist doch gesund und passt irgendwie. Und das richtet wirklich Schaden an. Jetzt kommt die gute Nachricht, wo man keinen Schaden anrichtet, wenn man sich mal mit denen streitet. Ja, also irgendwann ist man wirklich auf als Angehöriger und jemand, der sich wirklich viel angehört hat. Und wenn es dann mal richtig knallt, das richtet keinen Schaden an, weil das passiert, das wissen die Betroffenen auch, dass man auch mal ungehalten wird und selber sauer ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber dieses ständige Insistieren, was man denn noch so alles so tun müsse, das ist definitiv schädlich.
Genau. Wir hatten ja eingangs in dieser Folge hatten wir ja gesagt, dass oder darauf hingewiesen, dass man ja normalerweise über Suizide nicht berichtet, dass es in diesem Fall aber etwas anderes ist, weil wenn jetzt ein älterer Herr versucht hätte, sich das Leben zu nehmen und wäre dann zur Erkenntnis gereift, dass das keine gute Idee war und dass er das gerne rückgängig machen möchte und dass er unter Altersdepression leidet, dann wäre das maximal 5 Zeilen in der Lokalzeitung, wenn überhaupt, wert gewesen. Jetzt ist es ja bei Wolfgang Grupp etwas anderes. Und deshalb die Frage, wir haben ja unterschiedliche Medienreaktionen, wir kommen ja da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ist das jetzt eher, weil man sagt ja auch deshalb, man soll in der Presse nicht so viel über Suizide berichten, damit es nicht so viele Nachahmer gibt. Also es ist tatsächlich so, wenn über einen spektakulären Suizid berichtet wird, dann hat man innerhalb kürzester Zeit ganz viele Nachahmer, auch wenn man über die dann nichts mehr in der Zeitung liest. Deshalb sind die Medien da normalerweise sehr zurückhaltend. Jetzt war es ja im Fall von Wolfgang Grupp, war es ja etwas anders. Er selber hat ja die Öffentlichkeit gesucht. Aber jetzt die Frage für dich als Psychologin, ist das jetzt eher etwas Voyeuristisches, wo man drauf guckt? Oder könnte in diesem, was er öffentlich gemacht hat, jetzt auch eine Chance liegen für Menschen mit Depressionen?
Es ist eine sehr große Chance und ich finde das auch persönlich sehr gut, auch wenn ich ihm im Umfeld sicherlich nicht dazu geraten hätte, weil ich weiß, wie schwierig sowas ist. Ich bin ihm persönlich, auch aus beruflicher Perspektive, extrem dankbar, dass dieses Thema gerade beruflich erfolgreiche Männer, also gerade ein Mann mit einer Altersdepression jetzt mal in den Fokus kommt und man genau über diese Sachen mal sprechen kann, auch über die Sachen, die man unverständlich findet. Ich finde es völlig fair, auch angesichts des Briefs, wir kennen ihn beide nicht persönlich, auch den Gedanken zu haben, was macht der denn, der hat doch alles. Und genau das ist ein spannender Gesprächsanlass, genau darüber mal in Kontakt zu kommen. Und ich sehe das als große Chance. In der Psychologie sprechen wir vom Werther-Effekt, also an dem Drama von Goethe angelehnt, wenn eben dann Nachahmungseffekte kommen. Das ist auch hier zu befürchten. Das ist aber angesichts des prominenten Status des Betroffenen, der selber das wollte, ist nicht zu verhindern. Das können wir nicht machen.
Ja, also ich muss das hier an dieser Stelle einfach mal loswerden. An dem Tag, wo wir das hier aufzeichnen, hat die Bild-Zeitung nochmal auf eine ganz, ganz üble Art und Weise, wie ich das finde, nachgelegt. Ich zitiere das gleich, aber wir müssen es erst einmal chronologisch einordnen. Die Bild-Zeitung hat kurz bevor das mit Wolfgang Grupp jetzt passiert ist, hat die Bild-Zeitung über den Suizid des Freundes von Sophia Thomalla sehr spektakulär berichtet und hat sich dafür eine Rüge des Deutschen Presserates eingefangen. Die Bild-Zeitungsleser, die nur Bild-Zeitung lesen, die werden das nicht erfahren, weil die Bild-Zeitung druckt diese Rüge nicht ab. Ja, das ist leider etwas, wozu sie gesetzlich nicht verpflichtet ist. Aber das ist ja in der Öffentlichkeit bekannt. Und dennoch wählt Wolfgang Grupp genau diese Zeitung, um seinen Brief dort entsprechend zu veröffentlichen. Also ich bezweifle mal, dass das Wolfgang Grupp selber entschieden hat, sondern es wird wahrscheinlich seine Familie zusammen entschieden haben. Und wir haben uns diesen Brief, der natürlich in der Presse frei abrufbar ist, den haben wir uns etwas genauer angeschaut. Und es gibt da zwei zentrale Passagen. Die eine Passage lautet, ich zitiere, ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannter Altersdepression. Da macht man sich auch Gedanken darüber, ob man überhaupt noch gebraucht wird. Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden. Es kann etwas länger dauern, bis ich wieder ganz gesund bin. So, dann lasse ich jetzt einige Passagen aus und kurz vor seiner Unterschrift kommt dann dieser Satz. Ich bedauere sehr, was geschehen ist und würde es gerne ungeschehen machen. Und weshalb er die Bild-Zeitung gewählt hat, das kann ich mir nur erklären mit der Reichweite. Und weil natürlich im Falle eines Prominenten, und als solcher gilt er natürlich auch 2 Jahre nach seinem Ausscheiden aus Trigema, also aus seinem eigenen Unternehmen, dass er damit sozusagen das Narrativ oder beziehungsweise die Familie das Narrativ einigermaßen beeinflussen kann, in welche Richtung die Berichterstattung geht. Es hat davor eher zurückhaltende Berichterstattung der Lokalpresse gegeben. Und man wusste zwar, es gab auf dem Gelände, man scheint einen Schuss gehört zu haben, die Polizei hat auch bestätigt, es gab doch einen Schusswaffeneinsatz, hat aber auch immer nicht von einem Überfall oder einem Anschlag gesprochen, aber es wurde dann auch über die Familie von einem Unfall zunächst einmal ein Narrativ reingebracht. Das ist inzwischen wieder korrigiert worden. Es gab natürlich auch viele Medien, die das unkritisch erst einmal übernommen haben. Hältst du es auch aus psychologischer Sicht richtig, in einem jetzigen Stadium, dass die Familie von Herrn Grupp entscheidet, wir geben das jetzt so an die Öffentlichkeit für eine gute Idee?
Also ob das richtig oder falsch ist, kann man von außen immer besonders schlecht beurteilen. Aus psychologischer Sicht rät man immer eher ab, weil das natürlich auch noch eine zusätzliche Belastung hervorruft.
Aber genau das ist da unterbreche. Das ist genau der Punkt, wo unsere beiden Disziplinen hier sozusagen aneinanderstoßen, weil wäre das ein normaler Krisenfall, also jetzt nicht etwas, was mit Depressionen und Suizid zu tun hat, sondern ein normaler Krisenfall, wäre nämlich genau das meine Empfehlung gewesen, dass wir sagen, lass uns lieber die Erstveröffentlichung selber machen, ja, damit wir die Möglichkeit haben, zumindest die Richtung der Berichterstattung oder die Richtung der Geschichte entsprechend zu beeinflussen.
Und jetzt gab es natürlich, ich erinnere mich auch an meine Neugierde in den ersten Tagen, weil natürlich Schusswaffengebrauch bei jemandem, der so extrem bekannt ist im Haushalt, da denkt man natürlich an Waffenunfall oder an eine Familienauseinandersetzungen oder andere Sachen. Also ich habe natürlich auch als Zeitungsleser, als Medienkonsument da genauso gerätselt und war, gebe ich auch zu, ein Stück weit neugierig. Ich glaube, und so habe ich den Brief verstanden, dass Wolfgang Grupp selber den Wunsch hatte, das nach draußen zu geben. Also es liegt jetzt kein Statement der Familie vor, die, ich kann mir auch vorstellen, dass sie damit vielleicht ein Stück weit gehadert haben. Aber ich lese daraus aus den Zeilen, die uns bekannt sind, ein tiefes Bedürfnis, sich dazu zu äußern und dazu zu positionieren. Er hätte es nicht gemusst. Und ich glaube, er will damit was mitteilen. Und gerade der letzte Satz ist natürlich entscheidend. Er fordert alle Betroffenen auf, Hilfe zu suchen. Vielleicht hat er auch für sich erkannt, ich habe es zu spät gemacht. Ich habe vielleicht auch die Hilfe nicht angenommen oder sie passte nicht zu mir. Und das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die hoffentlich ganz vielen Betroffenen helfen.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man weiß, es gab einen Schusswaffeneinsatz und er sagt selber, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich wieder gesund bin, dann kann man sich natürlich auch sehr schnell vorstellen, der wird nicht am Schreibtisch sitzen und diesen Brief selber verfasst haben. Oder bin ich da jetzt zu weit drüber in der Spekulation?
Also ich glaube nicht, dass man da seine Persönlichkeitsrechte missachtet hat. Der wird darauf sehr großen Einfluss genommen haben und so kontrollierend, wie er sich auch während seiner beruflichen Tätigkeit dargestellt hat, bin ich mir schon sicher, dass er das selber mitverantwortet hat. Also aus jemand aus dem Umfeld hätte ich mich sehr, sehr intensiv versichert, ob das wirklich auch der Wille des Betroffenen ist. Also es würde mich aus dem, wie wir das wahrnehmen, extrem wundern, wenn da nicht jedes Wort oder zumindest jede zentrale Aussage von ihm auch bestimmt worden wäre.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eben gesagt habe, da kam mir echt die Galle hoch, als ich das gelesen habe. Und zwar hat der Bildautor Norbert Körzendörfer, der offenbar Herrn Grupp persönlich kennt und ihm auch ein paar Mal begegnet ist. Es gibt in Bild.de gibt es auch ein paar Fotos von den beiden zusammen. Der hat jetzt sozusagen diesen Brief von Herrn Grupp genommen und hat ihm jetzt geantwortet. Das finde ich grundsätzlich gut, wenn man sich kennt, aber er schreibt ihm nicht einfach, sondern er veröffentlicht dieses Schreiben in seinem eigenen Medium. Und ich zitiere mal so ein paar typische Sätze aus diesem Schreiben. Und zwar schreibt er natürlich Herrn Grupp persönlich an und er sagt, Sie, der Erfolgsmensch, wollten sich töten. Zitat Ende. Ja, also das ist so etwas, wo ich mir als psychologischer Laie sage, das ist so ziemlich das Letzte, was ich einem Depressiven, der gerade einen Selbstmordversuch begangen hat, in einem Brief schreiben würde. Oder liege ich da falsch?
Du liegst vollkommen richtig, weil der Sachverhalt ja auch klar ist und der Grupp hat das zugegeben. Und alleine es zu veröffentlichen, ist schon eine große Katastrophe. Und dann das auch noch so zuzuspitzen in, ich sag mal, so boulevardtypischen Formulierungen, zeigt, dass da weder Wissen um die Erkrankung, die man jetzt auch mit 5 Minuten Internet-Suchmaschine auch hinkriegen würde. Es ist weder Wissen vorhanden, noch das Einfühlungsvermögen in die Situation.
Ja, aber es geht noch weiter. Ich zitiere wieder aus dem veröffentlichten Schreiben. Depression ist der Krebs der Gedanken. Depression frisst alle Hoffnung, alles Helle. Depression ist das Blackout der Seele. Das ist etwas, was ich durchaus in einem Artikel über Depression schreiben könnte, aber das schreibe ich doch nicht in einem persönlichen Brief, den ich dann auch noch im reichweitenstärksten Medium Europas entsprechend veröffentliche.
Nein, ich verstehe auch gar nicht, wo jetzt das Verständnis für die Situation da sein soll. Ich spitze es mal zu und sage, das weiß der Betroffene schon. Also man muss jetzt Leuten nicht irgendwas erzählen, was sie schon wissen. Ja, also die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was tue ich in meiner Redaktion? Was tue ich vielleicht in meinem Umfeld? Oder was habe ich vielleicht schon erlebt? Ja, um zu sagen, ja, du bist nicht alleine in der Situation. Auch ich meine, wir haben eine Rate von 15-16% aller Erwachsenen, die heute sich in Behandlung befinden wegen Depressionen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jeder 1, 2, 3, 4 Leute in seinem Umfeld hat, die ist extrem groß.
Ja. Und dann kommen wir sozusagen zum traurigen Höhepunkt in diesem Schreiben. Ich zitiere wieder Norbert Körzendörfer. Wenn ein gläubiger Christ wie Sie in der einsamen Morgendämmerung grübelnd und verzweifelt zur Jagdwaffe greift, dann klopft die Seele an der Hölle an. Zitat Ende. Also das, meine Damen und Herren, ist für mich der Sprachduktus der Bild-Zeitung, wie wir sie aus den übelsten Zeiten der 1970er und 1980er Jahre gehabt haben. Also das ist etwas, wo ich sage, das ist komplett verantwortungslos. Ich kann nur hoffen, dass Herr Grupp diesen Brief niemals in die Finger bekommt.
Als Christin sage ich auch, es ist auch noch falsch. Ja, also die Sünde des Suizids von denen und dann den Personen, die das begangen haben, die ja nicht mehr auf dem christlichen Friedhof beerdigt werden durften. Diese Zeiten sind lange vorbei. Wir werden heute keine Kirchengemeinde mehr finden, einer christlichen Kirche, die auf diese Weise sich äußert. Also das sind dunkelste Zeiten, von denen ich auch sehr froh bin als Christin, dass sie die Kirche auch überwunden hat.
Tja, ich habe jetzt ehrlich gesagt ich habe jetzt wenig Idee, wie ich da jetzt wieder einen konstruktiven Bogen kriegen kann. Kannst du mir helfen?
Ja, also wir haben ja am Anfang auch gesagt, dass wir diejenigen sind, die auch auf die Situation in Unternehmen gucken. Wir haben jetzt eine Führungskraft, eine Chefperson, die in dieser Weise, der es sehr schlecht geht und sich in dieser Weise geäußert hat. So. Dann haben wir aber sicherlich morgen, nächste Woche und nächsten Monat überall in Deutschland männliche und weibliche Führungskräfte, denen es genauso geht. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo Kolleginnen und Kollegen wieder zurückkommen ins Team, die sagen, wie gehen wir denn jetzt mit dem um? Der oder die hatte Burnout, ne? Das ist der oder die jetzt komisch. Das sind alles Sorgen, die völlig berechtigt sind. Wir haben auch, um wieder auf diese quasi Führungssituation zu kommen. Es gibt jetzt neue Untersuchungen dazu, dass es von Depressionen eben nicht nur diese Rückzugsvariante gibt, also diese Antriebslosigkeit, wo eben dann auch nicht mehr zur Arbeit gegangen wird etc., sondern eben auch eine High-Functional-Variante. Und aus der Berichterstattung, wie immer mit der gebotenen Vorsicht, könnte man ersehen, dass Wolfgang Grupp auch an dieser Form erkrankt ist. Denn es gibt ja ein Foto, was nur wenige Tage vor dieser Tat gemacht worden ist, wo er noch auf einem Firmenjubiläum einfach präsent ist. Ja, also er liegt offensichtlich nicht den ganzen Tag antriebslos im Bett.
Ja, aber genau das ist es doch, wo er dann wieder in seiner alten Welt ist, wo er natürlich von allen gekannt und wahrscheinlich von 99% dann auch sehr geschätzt wird. Und danach fällt er doch dann erst recht wieder in so ein Loch.
Ja, also es gibt verschiedene Varianten der Erkrankung. Eine Variante wäre die, gar nicht hinzugehen. Ja, also zu sagen, ich halte mich davon fern. Und das, was ich gerade erwähnt habe, ist eben eine Form der Erkrankung, die von außen noch weniger erkennbar ist. Also die Antriebslosigkeit, die extrem melancholische Stimmung, das erkennt man im Umfeld. Ja, also wenn jemand nicht mehr auftaucht und morgens nicht mehr aufsteht, dann brauche ich auch kein Diplom. Ja, das kriegt man so hin. Aber diese andere Variante, die jetzt auch viel stärker untersucht wird, ist die von Menschen, die beruflich erfolgreich sind, weiterhin jeden Tag zur Arbeit gehen und innerlich, ich glaube, das Bild des Ausgebranntseins passt hier sehr gut, quasi als Fassade auftreten und für sich aber die Gefühlswelt sich komplett abkoppelt von dem Alltagserleben. Und das ist natürlich extrem tückisch, weil natürlich auch das Umfeld das zu spät bemerkt und Betroffene möglicherweise auch zu spät bemerken, weil sie das vielleicht für normale Müdigkeit oder Erschöpfung halten.
Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, diese normale Ermüdung und Erschöpfung, die muss uns natürlich auch zugestanden werden. Gibt es da auch schon wiederum ein psychologisches Profil, wo man sagt, selbst das trauen sich Menschen teilweise nicht mehr zuzugeben, weil das heutzutage in unserer Leistungsgesellschaft immer höher, immer schneller, immer weiter, immer größer, immer teurer, immer besser, immer erfolgreicher so gegen den Strich läuft?
Ja, sie haben mehrere Effekte. Wir haben einmal Branchen, wie zum Beispiel das Gesundheitssystem, wo es, wenn man eine bestimmte Karriereerwartung hat, zum guten Ton gehört, diese Erschöpfung gerade nicht zu zeigen. Also da gibt es immer noch sehr, sehr üble, soziale Konstellationen im Gesundheitssystem, gerade wenn Leute, mehr Verantwortung übernehmen wollen. Dann haben wir den anderen Effekt, dass wir, das hat auch was eben auch mit der weltpolitischen Lage zu tun und mit mehr konservativen Regierungen, diese Betonung von Gefühl, von Achtsamkeit, von Resilienz in so eine linke Ecke gesteckt wird. Das hat überhaupt nichts mit links zu tun, ob ich darauf achte, ob ich am Stock gehe und vielleicht der Kollege neben mir auch. Also das ist ein Kind mit dem Bade ausschütten, was sicherlich dazu führt, dass eben die Sachen wie Empfindsamkeit, Resilienz in Teams in den Hintergrund gedrängt werden, weil das so in die gleiche Kiste gesteckt wird.
Das halte ich für eine große Gefahr. Aber das interessiert mich jetzt nochmal. Wieso wird sozusagen ein Krankheitsbild politisiert? Welchen Sinn soll das noch ergeben?
Also das Krankheitsbild selber wird nicht politisiert, sondern Depression zählt ja, wenn man es jetzt streng genommen zu den affektiven Störungen. Das heißt, irgendwo habe ich was ich nicht sehen kann, was mit Befindlichkeiten zu tun hat. Und wenn ich auf der einen Seite das Sprechen über Befindlichkeit bagatellisiere, verballhorne, einer Generation zuschreibe, die angeblich nicht mehr arbeiten will, also meine alle Vorurteile können wir jetzt rückwärts runterbeten, dann kommen natürlich auch, die echten depressiven Episoden und ihre Symptome noch viel schlechter an die Oberfläche, weil man dann gerade noch viel weniger darüber spricht. Also wir treten es damit nochmal richtig ungünstig in die Tonne.
Kann man sagen, es gibt so eine Empfehlung, wo man sagen kann, damit könnte den meisten, die im Umfeld oder auch persönlich damit betroffen sind, geholfen werden?
Ich würde würde drei sehr platte Tipps geben. Also ich weiß, dass man dazu sehr viel sagen kann, ich versuch's aber jetzt mal. Also erster Tipp, auf die Betroffenen hören. Also die können in der Regel ganz gut sagen, was sie betrifft. Und zwar wirklich auch richtig zuhören und nicht werten. weil eben oft Sachen geäußert werden, in die man sich unglaublich schlecht einfühlen kann. Ich kann morgens nicht aufstehen. Da denkt natürlich jeder, naja, ich manchmal auch nicht. Was macht denn der für einen Zirkus? Also jede, es ist wirklich kontraintuitiv gegenüber dem, was man sonst erlebt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, keine Tipps geben, die der Betroffene selbst schon kennt. Entweder habe ich eine wahnsinnig gute Idee und sage, boah, da gibt es nochmal eine spezielle Beratungsstelle bei uns im Unternehmen, wo man sich vielleicht auch anonym hinwenden kann. Das weißt du vielleicht noch nicht, das gebe ich dir noch mit.
Was sind so die oberflächlichsten Sachen, die da meistens genannt werden?
Komm doch mal mit, du bist ja schon lange nicht mehr draußen gewesen. Ja, kein Wunder, dass es dir nicht gut geht, du gehst ja nicht mehr raus. Beweg dich doch mal, mach doch mal abends einen Spaziergang, dann geht's dir gleich besser. Buch doch mal einen schönen Sommerurlaub.
Ja, aber manchmal wissen die Angehörigen das aber auch nicht besser, ne?
Nein, das sind oft Fehler, die gemacht werden, die unwissentlich und unabsichtlich sind.
Okay, das ist vielleicht jetzt ganz wichtig, ne, dass wir hier nicht den Eindruck erwecken, dass jemand da unachtsam ist, wenn das halt nicht besser weiß. Ne?
Ja, das mache ich dem berühmten System, über das wir schon gesprochen haben, auch zum Vorwurf. Die vergessen manchmal die Angehörigen. Also die bräuchten auch mal eine Beratung und Tipps und was sie machen können. Also ich berate ja Angehörige. Das sind alles Sachen, die könnten auch im Umfeld einer Behandlung auch durchaus mal geklärt werden. Jetzt sind wir schon bei Ressourcen und solchen Geschichten. Aber der dritte Punkt ist auch, sich zu solidarisieren in den Personen, so unter den Personen, die so jemanden betreuen. Weil mir geht es ja vielleicht auch nicht gut, wenn ich mit so jemandem häufiger zu tun habe. Also jemand mit einer ständigen melancholischen Stimmung, das geht jedem aufs Gemüt, das geht aufs Kreuz. Also und das sind diese drei Punkte. Also das erste ist eben mit den Betroffenen, denen aktiv zuhören und nicht werten. Das zweite ist keine Tipps geben, die schon kennen. Und das dritte, sich in der Helfergruppe, egal wie die gerade aussieht, zu solidarisieren.
Auch wenn du jetzt hier schon sehr viele Punkte genannt hast, das, worüber wir jetzt hier gerade gesprochen haben, ist natürlich eine große Aufgabe und sich darauf einzustellen, dass jemand im eigenen Umfeld, ja, vielleicht auch jemand an Depressionen erkranken wird, das ist schwierig und was hilft, darüber zu sprechen und niemals aufzugeben, das haben wir jetzt hier in dieser Folge versucht entsprechend anzureißen, aber dennoch möchte ich gerne, dass wir diese Folge der Nahbetrachtung etwas anders enden lassen als sonst. Denn ich meine, du bist hier die Psychologin am Tisch und gib uns doch noch die Dinge, die dir so am meisten auf dem Herzen liegen zu diesem Thema. Gib uns die doch einfach, bevor unsere Schlussmusik kommt, an dieser Runde einfach nochmal mit.
Ich möchte gerne, dass wir die anderen und uns selber ganz, ganz ernst nehmen, egal in welcher psychischen Verfasstheit jemand kommt. Gucken, was kann ich selber leisten, was kann ich nicht leisten, im Zuspruch oder im Rat geben oder in der Begleitung. Das heißt nicht, dass man drüber sein soll und vielleicht auch jemand, der sich irgendwas verrannt hat, weiter bestärken soll, so einfach gucken, kann ich die Person, so wie die gerade kommt, auch wenn ich da nicht der Ansicht bin, genauso ernst nehmen und auch sich selber ernst nehmen und sagt, ich kann das einfach nicht mehr, ich möchte jetzt weg. Also dieses wirklich ernst und respektvoll Umgehen mit anderen und mit sich, das ist was uns stärkt.
Wunderbar. Vielen Dank. Das war diese Ausgabe der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh
und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.